Wir befinden uns im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes, im ersten der vier Teile, in die man diesen Brief unterteilen kann. Man muss nicht, man kann auch anders unterteilen. Ich habe diesen Brief unterteilt, indem ich dem Hauptgedanken gefolgt bin. In diesem Brief stellt uns Petrus die wahre Gnade Gottes dar. Das steht in Kapitel 5, Vers 12. Da steht, dass er diesen Brief schrieb: Ich habe euch mit wenigem geschrieben, euch ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist. Im ersten Teil des Briefes erfahren wir etwas von Gottes erwählender und Gottes erlösender Gnade. In Kapitel 2 geht es um die Berufung der Gnade, Kapitel 2 bis 3,12. Und dann haben wir gesehen als drittes von 3,13 bis 4,6. Da geht es um die Bewährung in der Gnade durch Leiden. Und der vierte Teil beginnt mit Kapitel 4, Vers 7 und geht bis zum Ende, die Hoffnung der Gnade. Also wir sind im ersten Kapitel, im ersten Teil stehen geblieben. Wir haben gestern die Verse 1 bis 12 gelesen. Erwählende Gnade. Und haben gesehen, dass Gnade bedeutet, das ganze Werk der Errettung geht von Gott aus. Es ist Gottes Werk, Gottes Wohlgefallen, Gottes Weisheit, Gottes Macht, welche sich für Unwürdige und Unfähige verwendet. Wenn wir Gottes Gnade richtig verstehen, dann begreifen wir, dass Gott groß ist und wir klein sind. Dass Gott mächtig ist und wir ohnmächtig sind. Die Gnade lässt uns verstehen, dass das Werk vollständig Gottes Werk ist und darum gibt sie Gott allein die Ehre. Verherrlicht Gott und gibt dem Menschen keinen Anlass zum Ruhm. Gott handelt immer um seinetwillen. In der Schöpfung hat er alles erschaffen nach seinem Willen. Er hat nicht jemanden gefragt, ob er erschaffen darf. Er hat nicht jemanden gefragt, wie er alles ins Dasein rufen soll. Er hat niemanden gefragt, was er ins Dasein rufen soll. Die Schöpfung ist vollständig nach Gottes Willen geschehen. Offenbarung 4, Vers 11, da steht, Offenbarung 4, Vers 11, Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Deines Willens wegen. Und das, was für die Schöpfung gilt, gilt genauso für die Erlösung. In der Erlösung hat Gott nach seinem Willen gehandelt. Er hat niemandes Rat eingeholt. Auch niemandes Einwilligung. Er ist der unumschränkte, souveräne Herr und Herrscher. Und Paulus bezeugt das am Ende seiner vollständigsten Darlegung des Evangeliums. Es ist die vollständigste Darlegung des Evangeliums in der ganzen Bibel überhaupt, im Römerbrief. Und dort, wo Paulus das ganze Evangelium dargelegt hat, schließlich auch gezeigt hat, wie das Evangelium, das alttestamentliche Gottesvolk, am Ende an das von Gott bestimmte Ziel bringen wird, fällt Paulus nieder, betet an, Römer 11, Verse 34 bis 36. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? In der Erlösung diesmal. Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Wer kann sagen, ich habe dem Herrn etwas gegeben und darum hat er mich erlöst? Niemand. Denn, Vers 36, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Die Erlösung geht von Gott aus, sie geschieht durch ihn, es ist sein Werk und darum führt alles zu ihm, ist alles zu seiner Ehre. Das ist auch der Grund, warum die Errettung sicher ist. Weil sie von Gott ausgeht, durch ihn geschieht, führt die Errettung den Erretteten ganz sicher zu Gott. Von ihm, durch ihn und zu ihm. Es muss so sein. Von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit. Auf diesem Weg gehört alle Herrlichkeit Gott. Und das ist das Erste, was Petrus uns bewusst machen will, deutlich machen will. Gottes Vorsatz, Gottes Gnade, Gottes Werk. Und jetzt im Kapitel 2 kommt der zweite Teil von Vers 13 an, die Verse 13 bis 25. Nach der erwählenden Gnade, die erlösende Gnade, Gott hat seinen Vorsatz verwirklicht in der Sendung seines Sohnes. Der Mensch wurde, litt und sein Blut für uns vergoss. Das stellt er als zweiten Hauptgedanken vor die Augen der Empfänger dieses Briefes. Jetzt lesen wir die Verse 13 bis 25. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. Dieser Abschnitt beginnt mit einer Aufforderung. Nun, wir haben in den Versen 1 bis 12 etwas gesehen von den Dimensionen der Gnade. Wie groß, wie weit sie ist. Es folgen in diesem Abschnitt Imperative der Gnade. Das heißt, Gottes Gnade erzieht, ja, lehrt uns, ihm seinem Willen zu leben. Es sind vier, in diesem Abschnitt vier Imperative, ich nenne sie kurz. Und das soll uns bewusst machen, dass die Gnade eben nicht bedeutet, dass wir dann so weiterleben, wie es uns beliebt, sondern Gottes Gnade führt dazu, dass wir seinem Willen, eben dem unumschränkten Willen Gottes unterworfen werden und ihm leben. Sonst haben wir Gottes Gnade nie richtig verstanden. Die Gnade Gottes richtig verstanden macht uns zu Dienern Gottes, Dienern dieses unumschränkten Willens Gottes. Und so folgt auf die Darlegung der Weite der Gnade, folgen hier Imperative der Gnade. Der erste hofft völlig auf die Gnade. Also verlasst euch völlig auf das, was sich Gott vorgesetzt hat. Hofft völlig auf die Gnade. Zweitens, Vers 15, seid heilig. Drittens, Vers 17, ist der dritte Imperativ, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Die Gnade lehrt mich Gottesfurcht. Diesen großen Gott fürchten, ehren. Viertens, liebt einander mit Inbrunst. Hier kommt erstmals die Gemeinschaft der Glaubenden zur Sprache. Also vier Aufforderungen. Die Gnade, die erschienen ist in Jesus Christus, lehrt uns, unterweist uns, nimmt uns in Zucht. Ich schlage dazu eine andere Stelle auf. Titusbrief, Kapitel 2. Vers 11. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Gottes heilbringende Gnade ist erschienen. Und sie unterweist uns. Hier ist die alte Elberfelder zu blass. Meist ist sie ja recht prägnant und zuverlässig, aber hier hat die alte Elberfelder zu blass, zu fad übersetzt. Die Gnade Gottes unterweist uns, das ist viel zu schwach. Im Griechischen steht von der Gnade Gottes, Echaristu Theou, dann steht Paideu sahemas, das heißt, sie nimmt uns in Zucht. Paideu, das heißt, in Zucht nehmen, erziehen. So wie ein Vater einen Sohn erzieht, durch Unterweisung, durch Belehrung, aber auch durch Zucht. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. So müsste man das übersetzen. Nimmt uns in Zucht. Auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das also sind Auswirkungen, Folgerungen der Gnade Gottes. Gnade bringt Heiligkeit hervor. Wir können das nicht deutlich genug unterstreichen und uns vor Augen halten. Gnade erzieht uns zur Heiligkeit. Es ist eine schlimme Verdrehung der Gnade, wenn man aus ihr, aus der Gnade Gottes, den Schluss zieht, dass man dann nach seinem eigenen Gutdünken und Belieben weiter schalten und walten kann. Nun lasst uns diesen Vers 13 jetzt etwas näher ansehen. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Was sollen wir tun? Uns umgürten. Aber die Lenden unserer Gesinnung umgürten. Also es ist nur ein Vergleich, den Petrus hier verwendet. Er meint nicht, dass wir uns einen Turban um den Kopf winden. Nein, er will offensichtlich sagen, ihr müsst euer Denken in Zucht haben und euer Denken und Urteilen und Sinnen auf das konzentrieren, wozu Gott euch berufen hat. Umgürten, zusammenfassen. Wenn man keinen Gürtel anhat, dann, ja, geht es bei mir nicht der Fall. Ich habe so gut geschneiderte Hosen, die Hosen halten auch ohne. Aber es gibt ja solche Sorte Hosen, oder man kann so abgemagert sein, wenn man keinen Gürtel hat, dann verliert man die Hosen. Und das hat man früher gemacht, um Menschen auch zu beschämen. Ich weiß nicht, ob ihr Dokumentarstreifen gesehen habt vom Verhör und von der Verurteilung der Männer vom 20. Juli von 1944. Und da hat man also diese Männer vor dem Volksgerichtshof, vor Roland Freisler, erscheinen lassen und hat ihnen den Gürtel weggenommen. Also die mussten immer die Hosen halten, so standen die da. Mussten die Hosen halten, sonst wären ihnen die Hosen runtergerutscht. Um sie so irgendwie der Lächerlichkeit preiszugeben. Also einen Gürtel hat man an, damit man irgendwie auch gefasst ist und sich auch auf die Aufgabe, auf die Arbeit konzentrieren kann, umgürten. In der Bibel wird dieser Ausdruck so verwendet, dass man sich gürtet zum Dienst. Man gürtet sich zum Dienst. Der Herr gürtete sich allesher den Jüngern die Füße, wusch. Paulus sagt, dass wir uns gürten zum Kampf. Epheser 6, 14, steht eure Lenden umgürtet. Also das umgürtet sein, das heißt, man ist gefasst, man hat die Dinge beisammen, beieinander, die Lenden der Gesinnung umgürtet, das heißt, unser Denken ist konzentriert auf unsere Berufung, auf unsere Aufgabe. Nun, wie oder weshalb sollen wir das tun? Vers 13 steht, deshalb, umgürtet, deshalb. Ja, weshalb sollen wir das tun? Warum sollen wir denn so konzentriert sein, unser Denken auf eine Sache, auf den Herrn, auf seine Berufung, auf das Ziel ausrichten? Warum? Ja, der Dinge wegen, die in den ersten 12 Versen gesagt worden sind. Gott hat uns erwählt. Das heißt, er hat seine Hand auf uns gelegt und hat gesagt, du bist mein. Und das verpflichtet uns, dass wir unser Denken, unser Trachten, unseren Willen, unser Nachsinnen auf Gott ausrichten. Wir gehören ihm. Zweitens, wir haben eine großartige Hoffnung, ein für uns im Himmel aufbewahrtes Erbe. Und wenn wir daran denken, dann werden unsere Gedanken nicht durch Schwierigkeiten, Anfeindungen zerstreut werden, niedergeschlagen werden, sondern wir können immer wieder unsere Gedanken wie zusammennehmen, lassen uns nicht irre machen, sondern gehen weiter, arbeiten weiter, dienen weiter, folgen dem Herrn weiter nach, bekennen ihn weiterhin, was auch kommt. Denn wir haben ein Erbe im Himmel. Wir gehen zwar noch durch Leiden, ja, Leiden ist unser Teil, gehört dazu, Anfeindungen sind da, aber solches Leiden geschieht nur, wenn es nötig ist. Vers 6. Es ist also gut für uns. Wir haben gestern einige Gründe gesehen, warum Leiden uns nicht entmutigen muss, im Gegenteil. Und jetzt will ich noch einen Grund nennen. Noch einen Grund nennen, der uns eine ungeheure Ermunterung ist, eine Stärkung ist im Leiden. Wir haben gestern diesen Vers 11 gelesen, dass die Propheten schon vom Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugten. Christus selbst ist zuerst durch Leiden gegangen und zur Herrlichkeit gekommen. Ja, wir gehen hier durch Leiden, aber es ist nicht ein unbeteiligter Herr, der im Himmel sitzt, in der himmlischen Herrlichkeit und in der Ruhe seines himmlischen Palastes, umgeben von den Lobgesängen der Cherubine, und dann die Seinen schwitzen lässt. Er ist selbst in dieser Welt gewesen als Mensch, unter Sündern gelebt, als ein Heiliger, als ein Gerechter unter Gottlosen, hat Widerspruch von Sündern erduldet, Nachstellungen von Sündern. Es gibt nichts, das ein Mensch leiden kann, das er nicht erlitten hat. Nichts. Ja, und er hat Tieferes und Größeres erlitten, als wir je erleiden können. Und darum folgen wir ihm gern nach. In Kapitel 2 wird das wiederum gesagt, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend. Er ist uns vorangegangen hierin. Kapitel 3, Vers 18, es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Kapitel 4, Vers 1, da nun Christus im Fleische gelitten hat, waffnet euch mit demselben Sinn. Kapitel 4, Vers 13, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, ihr habt all das selbst zuerst erlitten. Wir wissen, wie ärgerlich es ist, ja nicht nur ärgerlich, sondern unerträglich es für Soldaten im Krieg ist, wenn sie den Eindruck haben, ja, unsere Offiziere, die Generäle, die sitzen da in Sicherheit, die führen ein komfortables Leben, die essen gut, trinken gut und geben sich mit Musikern und schönen Frauen, und wir müssen im Schützengraben liegen. Das erregt ungeheuren Zorn und Unwillen. Wenn sie aber sehen, wie die Offiziere selbst im Schützengraben liegen und zuvorderst in der marschieren, zuvorderst gegen die feindlichen Linien vorangehen, dann folgen sie gern. Und so ist uns der Herr vorausgegangen. Hat alles selbst erlitten. Er schickt uns nicht irgendwo hin und irgendwo durch gefährliche Situationen, wo er sich selbst immer geschont hätte. Im Gegenteil. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Ein weiterer Grund. Und dann haben wir gesehen, das Ende eures Glaubens, die Errettung, das Ende ist gewiss. Und darum sind wir nüchtern, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Wir sind nüchtern und hoffen völlig auf die Gnade, die uns beim Offenbarwerden Christi gebracht wird. Also wir hoffen völlig auf den Tag, der Christus kommt, der alles offenbar wird, der alles vollenden wird, da wir vollendet sein werden. Und wer darauf hofft, ist nüchtern. Es ist nüchtern, in der Zeit für die Ewigkeit zu leben. Es ist nüchtern, in dieser Welt für die jenseitige Welt zu leben. Das ist Nüchternheit. Das, was die Weltmenschen Unnüchternheit nennen, die sagen, das ist doch unnüchtern. Unnüchternheit, eine mögliche Karriere zu verzichten, um stattdessen ein ärmliches Dasein zu führen als ein Jünger Jesu. Die finden, es sei unnüchtern, wenn man nicht dafür sorgt, dass man ein Bankkonto hat, das einen in Zeiten der Not und für die Zeit des Alters absichert. Das sei alles unnüchtern. Die Bibel urteilt aber ganz anders. Nüchtern ist, wer auf das Kommen des Herrn hofft, auf den Tag des Offenbarwerdens Christi hin lebt. Und wer in diesem Licht lebt und wandelt, der weiß, dass Karriere, Besitz, Bankkonto, Titel, Ehrentitel, dass sie alle überhaupt keinen Wert, kein Gewicht haben, nichts bedeuten. Ist es wichtig, ob man einen Doktortitel hat oder nicht? Im Blick auf die Ewigkeit. Gar kein Gewicht, nicht das Geringste. Ein Mann, der nüchtern war und nüchtern urteilte, war John Payton. Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Als junger Mann hat er beschlossen, dass er sich zur Verfügung stellt, um das Evangelium auf den neuen Hebriden zu verkündigen. Das waren Inseln, auf denen Kannibalen lebten. Und die ersten Versuche, dort das Evangelium zu verkündigen, hatten dazu geführt, dass die ersten beiden Missionare, die dahin reisten, wenige Stunden nach ihrer Ankunft auf der Insel getötet und von den Kannibalen aufgefressen wurden. Ein zweiter Versuch wurde gestartet einige Jahre danach, und der Missionar, der dahin ging, der konnte gerade noch seine Haut retten, aufs Meer hinaus in einem Schifflein flüchten. Und dann meldete sich John Payton, als er davon hörte, dass diese Menschen das Evangelium brauchten. Und man versuchte ihn von allen Seiten das auszureden. Man sagte ihm, das ist doch unnüchtern. Das ist doch, hat doch keinen Wert, dein Leben so wegzuwerfen. Und schließlich kam einer und sagte ihm, ein Doktor der Theologie, und sagte ihm, du wirst von den Kannibalen gefressen werden. Und das war ein Mann in reifen Jahren, ein ergrauter Mann, eine würdige Erscheinung, der ihm das sagte. Und darauf hat ihm dieser junge John Payton geantwortet und gesagt, ja, das kann wohl sein. Aber sie werden ja bald begraben werden und von den Würmern gefressen werden. Und ob ich in Schottland sterbe und von den Würmern gefressen werde oder auf den neuen Hebriden und von den Kannibalen gefressen werde, das ist doch einigermaßen einerlei. Und er hat sein Leben für diese Menschen eingesetzt. Und durch ihn hat das Evangelium auf diesen Inseln Fuß gefasst. Das ist Nüchternheit. Das ist nüchtern geurteilt. Dieses Leben werden wir ohnehin verlieren. Dieses Leben ist ohnehin begrenzt. Dieses Leben ist ohnehin in Gottes Hand. George Whitefield sagte einmal, er ist ziemlich jung, ich glaube mit 56 Jahren ist er gestorben, ja, 56 war er. Er hatte ein Tagebuch geführt in den ersten Jahren seines Dienstes, seiner Arbeit als Evangelist, hat er ein Tagebuch geführt. Und dieses Tagebuch, das wurde von sehr vielen gelesen und es musste dann überarbeitet werden, eine neue Auflage erschien. Und als er diese zweite oder dritte Auflage sogar veröffentlichte, schrieb er ein Vorwort, und in diesem Vorwort schrieb er, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so lange lebe, dass ich eine weitere Auflage meiner Tagebücher erleben werde. Aber, sagte er, ich habe festgestellt, dass wir so lange unsterblich sind, bis wir unseren Dienst vollendet haben. Wir sind so lange unsterblich, bis wir unseren Dienst vollendet haben. Und so ist es wirklich, unser Leben ist in Gottes Hand. Er hat uns berufen, er hat uns erwählt, er hat uns einen Auftrag gegeben. Und Nüchternheit ist, diesem Auftrag zu leben. Für unsere wahre, unsere wirkliche, für unsere ewige Bestimmung zu leben. Und den Menschen um uns herum ein Segen zu sein. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und seid nüchtern. Und als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit.
Wir waren einmal Unwissende. Da wussten wir nicht anders, als so zu denken und zu urteilen, wie es alle anderen auch tun. Dass wir an uns dachten, an unsere Sicherheit, an unsere Familie, an unsere Karriere, an unseren Lebensabend. Da wussten wir nicht anders. Aber jetzt sind wir nicht mehr Unwissende. Jetzt können wir ganz anders urteilen und darum unser Leben ganz anders einrichten. Und dann wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig. Was ist Heiligkeit? Was ist Heiligkeit? Man kann Heiligkeit auf zwei Arten umschreiben. Ja, die Heiligkeit hat zwei Seiten. Hier wird folgende Seite gezeigt. Heilig sein heißt, so zu sein, wie Gott ist. Seid heilig, denn ich bin heilig. So sein, wie Gott ist. Und das bedeutet für uns natürlich nichts anderes, als dass wir uns seinem Willen und seinem Wirken ergeben. Heiligkeit bedeutet auch, dort sein, wo Gott ist. Davon ist in Kapitel 2 die Rede. Also das sind die beiden Seiten der Heiligkeit. So sein, wie Gott ist. Und dann zweitens, dort sein, wo Gott ist. In Kapitel 2 wird dann davon die Rede sein, in seinem Haus, nämlich. Und dann Vers 17, wir rufen Gott als unseren Vater an. Das ist ein Merkmal der Heiligen. Sie wollen so sein, wie ihr Herr ist. Und sie wollen da sein, wo ihr Herr ist. Sie machen sich von ihm abhängig im Gebet. Heilige sind Beter. Man erkennt sie daran, dass sie den Vater anrufen. Und dann Verse 18 und 19, indem ihr dies wisst. Ja, wir sind nicht Unwissende. Wir haben Ursachen. Wir haben Beweggründe, um so zu leben, wie es Petrus hier sagt. Wir wissen nämlich auch dies, um welch hohen Preis wir erlöst worden sind. Wir sind nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden, sondern mit dem Blute, mit dem kostbaren Blut Christi. Wenn uns der Herr aber um solchen Preis erkauft hat, dann ergibt sich daraus die moralische Verpflichtung. Das ist eine moralische Notwendigkeit, für ihn zu leben. Er hat uns erschaffen und er hat uns erkauft. Und darum können wir nicht anders. Darum wollen wir auch nicht anders als ihm leben. 1. Korinther 6, Verse 19 und 20. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Für ihn leben. Weil wir wissen, um welch hohen Preis wir erkauft worden sind. Der erste Petrusbrief ist in auffälliger Weise in seinem Aufbau wie die fünf Mosebücher aufgebaut. Ich habe das in der Einleitung ausgelassen. Ich musste einiges einfach aus Zeitgründen auslassen. Das steht aber auf diesen Blättern, die ich verteilte. Dass man den Aufbau des ersten Petrusbriefes, dass man ihn vergleichen kann mit dem ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Mosebuch. Und das will ich jetzt ganz kurz an dieser Stelle einflechten. Das erste Mosebuch beginnt mit Gott, der im Anfang war und im Anfang schuf. Der erste Petrusbrief beginnt damit, dass im Anfang Gott ist, dass es sein Ratschluss war, uns zu retten. Am Anfang steht Gott. Er hat uns erwählt. Nicht wir ihn, sondern er hat uns erwählt. Er steht am Anfang. Von seinem Willen, von seinem Ratschluss geht unsere Rettung aus. Und im ersten Mosebuch wird uns ja auch gezeigt, wie Gott Abraham erwählt. Er erscheint Abraham und ruft Abraham zu sich. Im Anfang also Gott. Das ist wie das erste Mosebuch. Dann folgt auf das erste Mosebuch das zweite Mosebuch, die Erlösung. Und 1. Petrus 1, Verse 13 bis 25 redet eben von dieser Erlösung. Wodurch? Durch das Lamm. Das Passalam. Im zweiten Mosebuch haben wir das Passalam. Und genauso wie Petrus hier sagt, indem wir dieses Wissen, um welchen Preis wir erlöst worden sind, wandeln wir entsprechend. Leben wir für Gott heilig, ihm ausgeliefert. Und genauso sagt es das zweite Mosebuch. Das zweite Mosebuch, das uns beschreibt, wie Gott Israel erlöst, durch das Blut des Passalammes, 2. Mose 12, und daraus ergibt sich, ganz zwingend, 2. Mose 13, unmittelbar danach steht dies, heilige mir alles Erstgeborene, an Menschen und an Vieh, es ist mein. Es ist mein. Wir sind um einen Preis erkauft worden, wir gehören nicht uns. Wir sind sein, sagt Paulus und Petrus, indem ihr dies wisst, dass ihr nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blute Christi erkauft worden seid. Und Vers 20 lässt uns wiederum daran denken, wie bevorzugt wir in Tat und Wahrheit sind. Er ist zuvor erkannt, vor Grundlegung der Welt. Nicht nach Grundlegung der Welt. Warum sagt das hier Petrus? Warum sagt Paulus an anderer Stelle, wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt? Um uns dies deutlich zu machen, die Erlösung ist nicht etwas, das Gott sich ausdachte, nachdem der Sündenfall eingetreten war. Sondern der Ratschluss der Erlösung war im Herzen Gottes, ehe die Welt war. Und das zeigt uns wiederum, Gott handelt um seinetwillen. Nicht um irgendeines geschaffenen Willen und nicht um irgendwelche Ereignisse in der Schöpfung willen, sondern um seinetwillen. Vor Grundlegung der Welt zuvor erkannt. Aber, und jetzt steht, aber geoffenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Uns zu gut, um unseretwillen ist er erschienen. Wenn wir darüber nachdenken, wird uns schwindlig. Der ewige Gott hatte diesen Vorsatz, dass sein Sohn Mensch wird. Und er wird Mensch, lebt unter uns, leidet für uns, geht für uns in den Tod. Alles um unseretwillen. Etwas, das mir Kummer macht, ist Folgendes. Dass das unsere Herzen ganz schwach berührt. Es bewegt uns ganz schwach. Eigentlich müsste das unsere Herzen so ergreifen, vor Gott niederwerfen. Aber es berührt uns ganz schwach. Unser Geist ist so matt, das zu erkennen, zu erfassen, zu ergreifen, von dem ergriffen zu werden, das in seiner Bedeutung unermesslich ist. Vor Grundlegung der Welt, zuvor erkannt als Lamm, Mensch zu werden, geschlachtet zu werden und erschienen in der Zeit um unseretwillen. Wer findet da noch Worte, die Schändlichkeit zu beschreiben? Die Schändlichkeit unserer Lauheit. Wie können wir da so lau sein? Es ist schändlich, es ist ganz einfach schändlich. Vielleicht sollten wir von Zeit zu Zeit den Herrn darum bitten, dass er uns ganz einfach die Augen öffnet für das, was seine Gedanken sind. Und uns erweckt, uns ergreift und dass unsere Seelen von Leidenschaft entflammt werden. Die Heiligen Gottes, die uns in der Bibel begegnen, waren alle, allesamt leidenschaftliche Seelen. An ihnen war nichts Fades, Mittelmäßiges. Die waren alle leidenschaftlich, radikal. Ein David, eine leidenschaftliche Seele. Der vor unbändiger Wonne, Freude, als die Bundeslade nach Jerusalem geführt wurde, tanzte. Das zeigt eine ungeheure Freude, die er hatte, als die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, das Zeichen der Gegenwart Gottes nach Jerusalem geführt wurde. Eine leidenschaftliche Seele. Jemand, der auch 7 Tage lang vor Gott ausgestreckt zerknirscht im Staube lag. Nichts war mittelmäßig oder fad an ihm. Und wenn wir diese Dinge hier begreifen, ein wenig ahnen, dann werden unsere Seelen leidenschaftlich. Für Gott, für seine Sache, für den Sohn Gottes. Und dann können wir das irgendwie nicht mehr einfach so mittelmäßig und halbbatzig so dahin leben. Ein bisschen Christ sein und ein bisschen weltlich sein. Es ist ganz einfach schändlich. Und daher erbarmen sich unser. Und dann noch im Vers 22 dies. Die Gläubigen werden im Vers 1 genannt Fremdlinge in der Zerstreuung. Das ist unsere Situation. Wir sind in dieser Welt fremd und wir sind wie Zerstreute, wenige, ein schwacher Haufe. Umso wichtiger die Bruderliebe. Umso wichtiger, dass wir darum füreinander leben. Für den Herrn und füreinander. Nicht für uns. Für den Herrn und füreinander. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe. Erstens merken wir hier, es gibt keine Liebe, ohne dass wir uns unter die Wahrheit beugen. Wir müssen uns der Wahrheit des Evangeliums, der Wahrheit des Wortes Gottes unterwerfen. Sonst gibt es gar keine wahre Bruderliebe. Das ist das Erste. Aber dann sehen wir hier ein Zweites. Einander mit Inbrunst lieben. So steht das in der alten Elberfelder. Wie steht das in anderen Übersetzungen? Anhaltend. Ja, anhaltend. Das griechische Wort ektenos, das heißt eigentlich, also ekteno heißt ausstrecken. Ektenos heißt eigentlich so lange ausstrecken, bis man das Ziel erreicht hat. Also beharrlich, anhaltend bis zum Ende. Und das Wort inbrünstig ist hier nicht so glücklich, denn das lässt mehr an unsere subjektiven Empfindungen denken. Und gerade das sagt Petrus hier nicht. Wir sollen beharrlich lieben, wir sollen bis ans Ende lieben. Das heißt bedingungslos. Wahre Liebe liebt den Bruder, weil er ein Bruder ist. Er liebt ihn, weil er Christi ist. Und nicht, weil er ihm behagt, nicht, weil er ihm sympathisch ist. Das ist Bruderliebe, dass wir einander lieben, weil wir zur Familie Gottes gehören. Und leider gibt es das viel zu viel, dass auch Christen untereinander nach Sympathie ihre Leute aussuchen und ihnen sympathisch sind, mit denen sind sie zusammen und denen zeigen sie ihre Zuneigung. Und andere, die ihnen nicht so sympathisch sind, ja, die werden vielleicht sogar ignoriert. weniger beachtet oder kritisiert und was noch alles. Bruderliebe liebt den Bruder, weil er aus Gott geboren ist. So beschreibt auch Johannes die Liebe, die in der Familie Gottes ist. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Darum lieben wir die Brüder, weil sie aus Gott geboren sind. Wir werden noch einiges über die Merkmale, verschiedene Merkmale der Bruderliebe hören. Ich will noch ein Wort. Petrus nun wurde in dem Gefängnis verwahrt, aber von der Versammlung geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Das ist das gleiche Wort wie in 1. Petrus 1. Anhaltend, beharrlich. Sie haben so lange gebetet, bis Gott antwortete. Inbrünstig lieben, nein, es sollte heißen beharrlich lieben. Lieben bis zum Ende. Bedingungslos. Nicht, weil jemand einem sympathisch ist, die gleichen Interessen hat oder gleicher Meinung ist. Dass ich nur die liebe, die gleich denken wie ich über bestimmte Lehrmeinungen. Das ist Parteidenken. Das ist sektiererisch. Und noch eine letzte Stelle und dann machen wir eine Pause. Hier sehen wir, was wahre Liebe ist. Johannes 13, Vers 1. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Feste des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Er hörte nicht auf, sie zu lieben, weil sie sich nachher ganz schändlich benahmen. Er liebte sie dennoch. Auch als sie ihn verließen, er liebte sie. Auch als Petrus ihn verleugnete, er liebte ihn. Er liebte sie bis ans Ende. Weil sie die ihm von Gott, dem Vater, gegebenen waren. Gott, der Vater, hatte sie ihm gegeben. Darum liebte er sie. Sie waren die Geliebten des Vaters und darum auch seine Geliebten. Er liebte sie bis ans Ende. Und wenn wir sehen, die Geliebten Gottes, die Geliebten des Vaters, dann lieben wir sie, weil sie Geliebte des Vaters sind. Machen wir eine Pause.